SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Brigitte Hering. In Winterthur regieren wieder einmal die Kurzfilme. Und um eine Regentin geht's auch im neuen Film von Thomas Imbach. Mary, Queen of Scots heißt er. In der königlichen Filmrolle haben natürlich auch die Kurztipps und eine Tonspur ihren Platz. Hier sind die fünf Filme, die Sie vor allen anderen sehen sollten. Mary, Queen of Scots von Thomas Imbach. Ein Historienfilm, der seine durchtrainierte Kargheit mit Intelligenz und Schönheit zum Fliegen bringt. Les Grands Ondes von Lionel Bayer. Der Westschweizer kombiniert Radionostalgie, Schweizer Politik und Nelkenrevolution zu einer satten, komödiantischen Charmbombe. La Religieuse von Guillaume Niclou. Eine erstaunlich moderne Neuverfilmung von Diderots Zwangsnonnengeschichte aus dem 18. Jahrhundert. Mit einer Isabelle Huppert, welche die Nunsploitation der 70er Jahre das Fürchten lehrt. Die Reise zum sichersten Ort der Erde von Edgar Hagen. Eine Expedition durch einen kollektiven Albtraum nennt der Basler seinen Dokumentarfilm über die globale Suche nach Endlagern für Atommüll. Aufwachen erwünscht. Am Hang von Markus Imboden. Der Bestseller von Markus Werner als filmischer Gegenentwurf. Mehr Duell, mehr Krimi, mehr balzende Gockel. Und mittendrin, sehr souverän, Martina Gedeck. Zu den königlichen Beiträgen in der Filmrolle diese Woche gibt's auch eine königliche Tonspur.
All right, folks, showtime.
Wer regiert hier wen und welchen Film suchen wir?
You will have to talk to Lord Chamberlain about all this.
No, I have.
I see.
Something's happened. There's been a change, some shift in values. When you no longer understand your people, Mummy, maybe it is time to hand it over to the next generation.
Oh, don't be ridiculous. Remember the vow you took?
I declare that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service.
Your whole life? That is a commitment to God, as well as your people.
But what if my actions are damaging the crown?
Damaging it? You're the greatest asset this institution has. One of the greatest it has ever had. No, no. The problem will come when you leave. But you mustn't think about that now. Certainly not today.
Oh, Mummy.
You must show more strength. Reassert your authority. You sit on this powerful throne in Europe. Head of an unbroken line that goes back more than 1,000 years. Do you think any of your predecessors would have dropped everything and gone up to London because a bunch of hysterics carrying candles needed help with their grief?
Die Auflösung gibt's am Ende der Rolle. Noch bis zum Sonntag sind in Winterthur Filme zu sehen, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie für sich allein nicht abendfüllend wären. Aber was kann ein Kurzfilmfestival denn heute noch bieten, wo wir uns dank Internet und YouTube gegenseitig beinahe täglich mit Kurzfilmen bombardieren? Michael Sennhauser hat bei den Festivalmachern nachgefragt, zum Beispiel beim Leiter der Kurzfilmtage, John Ganciani. Was unterscheidet die Winterthurer Kurzfilmauswahl von einem Best of YouTube?
Auf dem Internet haben natürlich humoristische Filme größere Chancen. Vor allem, ich sage jetzt mal, in Englisch spricht man von Punchline-Filmen. Das heißt, da gibt es irgendwo einen Moment, wo dann was passiert. Das sind ein bisschen vorsehbar. Es sind die schnellen Lacher, tendenziell einseitig. Ein langsamer Film hat in der Regel sehr wenig Chancen, auf so eine Hitliste zu kommen.
Punchline-Filme nennt sie John Ganciani. Jene Clips, zu denen wir uns beinahe täglich gegenseitig die Links zumailen. Und er hat ja recht. Da geht es meistens um einen einzelnen Gag, eine Pointe und nur ganz selten ist da einmal ein Film dabei, den wir nicht morgen schon wieder vergessen haben. Aber wenn es nicht die Pointe ist, der schnelle Lacher, was möchten die Kurzfilmfestivalmacher von Winterthur ihrem Publikum denn zeigen? Was sind die Fragen, die sie an die über 5000 eingereichten Kurzfilme aus aller Welt stellen?
Hat es eine Relevanz? Entspricht es dem heutigen Kino oder wie gesagt einem Trend? Kann man es einordnen? Vielleicht gerade, weil man es nicht einordnen kann, wird es dann spannend. Gerade die Filme, die auch bei uns kontrovers sind, sind vielleicht auch spannend für ein Publikum.
Und dieses Publikum, das weiß John Canciani aus Erfahrung, ist durchaus empfänglich für eine Selektion, die sich der schnellen Einordnung entzieht. Dabei geht es keineswegs nur darum, den wackeligen Handyfilmen vom täglichen Missgeschicken technisch ausgefeiltere Produktionen entgegenzustellen. Was zählt, sei nicht zuletzt der Inhalt, sagt John Canciani.
Also es gibt einen Film über eine Zeitungsverkäuferin, also diese Arbeitslosenzeitung, die sie verkauft in der Berliner U-Bahn. Die hat so eine einfache Schulterkamera, also die man viele ja, ich glaube, so Downhill-Fahrer ja sich aufs Velo rauftun und hat es genommen. Und wenn sie dann im Zug ist oder in der U-Bahn, kommt das der übliche Spruch, den sagt sie ja tausendmal. Und dann, wenn sie die U-Bahn wechselt, erzählt sie aus ihrem Leben. Und das ist so simpel, so einfach. Und man kann sagen, das kann ja jeder.
Das kann tatsächlich jeder. Aber nicht jeder hat das passende Leben dazu. Und nicht jeder den Mut, es zu erzählen. Und ob wir zu Hause oder im Büro am PC die Geduld aufbrächten, gerade diesen Film anzusehen, ist ebenfalls fraglich. Im Kino, in Winterthur, aber lässt man sich darauf ein. Und dann gibt es da natürlich auch weiterhin die aufwendiger produzierten klassischen Kurzfilme zu sehen, jene, welche Handwerk und Vision vereinen. Dies sagt Laura Walde, im Team vor allem für die Spezialreihen zuständig.
Ich denke, dass man diese sorgfältig produzierten, langsamer hergestellten, wirklich auch technisch raffinierten und mit sehr viel Herzblut und auch Zeit halt vor allem investierten Kurzfilme, dass sich die dann eben doch immer noch abheben von den anderen.
Und noch etwas Spezielles bieten die Winterthurer Kurzfilmtage. In den Retro-Reihen, etwa zum US-Independent-Kurzfilmschaffen, werden die Filme im Original gezeigt, projiziert ab 16 mm Filmstreifen. Wären digitale Kopien nicht bequemer zu importieren gewesen?
Das wäre sehr viel einfacher, ja. Aber uns geht es natürlich stark darum, auch dieses Erbe vom Kino hochzuhalten. Wir haben sonst stark digital umgestellt. Es werden, glaube ich, im Wettbewerb dieses Jahr zum ersten Mal gar keine 35 mm mehr gezeigt. Deswegen war es uns dann aber besonders wichtig, bei den historischen Programmen beim Original zu bleiben, mit all den technischen Tücken, die das auch mit sich bringt und mit dem Aufwand.
Laura Walde vom Team der Winterthurer Kurzfilmtage im Beitrag von Michael Sennhauser. Der Luzerner Filmemacher Thomas Imbach ist ein Meister der Reduktion. Vor allem mit Dokumentarfilmen wie Day is Done machte er sich international einen Namen. Jetzt aber hat er sich am historischen Kostümdrama versucht, mit der filmischen Umsetzung der Geschichte von Maria Stuart. Mary, Queen of Scots, heißt der Film, und er erzählt die Geschichte der tödlichen Rivalität zwischen Maria Stuart und Elizabeth Tudor aus der ungewohnten Perspektive der Verliererin Mary. Michael Sennhauser.
Der Film beginnt mit dem Ende der Königin und mit einem Erzähler. Mitternacht ist lange vorbei, als Mary sich endlich ins Bett legt. Sie hat alles getan, was für sie in ihrem Leben zu tun war.
It is long after midnight when Mary finally lies down on her bed. She has done everything there is to do in life. Only a few hours remain for her soul to receive the hospitality of her weary body.
Es bleiben noch wenige Stunden bis zu ihrem Ende und sie schreibt einen letzten Brief an ihre Cousine Elizabeth of England, die Königin, von der sie aufs Schafott geschickt wird.
Elisabeth, ma chère cousine, Cette lettre sera la dernière de mes lettres non envoyées. Demain, l'Angleterre n'aura plus de reine. Sachez que je n'éprouve aucune rancune, mais plutôt une profonde compassion. Je sais qu'il n'est pas en votre pouvoir de changer votre rôle, comme il n'était pas en mon pouvoir de changer le mien.
Sie versichert Elisabeth, dass sie keinen Groll gegen sie hege. Sie wisse, dass sie genauso machtlos sei ihrem Schicksal gegenüber, wie sie, Mary, es ihrem eigenen gegenüber war. Der Film springt zurück in die Kindheit Marys. Die Mutter präsentiert das Baby und bereitet die Tochter auf die Machtkämpfe vor, die vor ihr liegen werden. Sie schickt das Kind schließlich gar nach Frankreich, um das Mädchen vor dem Zugriff des englischen Königs zu schützen, der via Heirat Schottland und England zusammenzwingen möchte. In Frankreich wächst die Kleine auf, umgeben von ihren Freundinnen, welche allesamt Mary heißen, was ihren zukünftigen französischen Gatten schon als Kind verwirrt.
Comment vous appelez-vous?
Marie. Marie.
Marie.
Marie.
Marie.
Eh bien.
Mais qui est la reine?
À vous de choisir.
Und schließlich kommt die enttäuschende Hochzeitsnacht. Der junge Mann interessiert sich viel mehr für seine Schusswaffe unter dem Kopfkissen als für die junge Frau in seinem Bett.
Tu es d'un simple mouvement de mon doigt.
François, reviens.
Und diese verpatzte Hochzeitsnacht mit dem französischen Thronfolger ist nicht die letzte große Enttäuschung im Leben der Mary, Queen of Scots, von denen Thomas Imbachs Film erzählt. Hören Sie nun ein Gespräch, das Michael Sennhauser und die Musikredaktorin Gabriela Kägi mit Thomas Imbach über seinen Film und über die Musik darin geführt haben.
Mary, Queen of Scots, so heißt der neue Film des Schweizer Regisseurs Thomas Imbach. Thomas Imbach ist heute bei uns zu Gast in Reflexe und ebenfalls mit uns am Tisch sitzt Musikredaktorin Gabriela Kägi. Mein Name ist Michael Sennhauser. Maria Stuart war Königin von Schottland und Frankreich. 1587 wurde sie hingerichtet auf Geheiß ihrer Cousine und Rivalin Elizabeth Tudor, Elisabeth I. von England. So viel haben wohl die meisten von uns in der Erinnerung behalten aus dem Geschichtsunterricht. Aus diversen populären Umsetzungen des Stoffes, nicht zuletzt über Fernsehserien wie The Tudors, bleibt uns allenfalls noch die vage Vorstellung von einem Zickenkrieg der Königinnen. In den nächsten 25 Minuten wollen wir mit Thomas Imbach darüber reden, was ihn an der Geschichte der Maria Stuart interessiert hat, wie sein Film zu seiner sehr eigensinnigen und ziemlich poetischen Form gefunden hat und welche Rolle die Musik von Sofia Gubaidulina darin spielt. Dazu ist Gabriela Kägi mit dabei. Maria Stuart, ein Leben voller Enttäuschungen. Mary, Queen of Scots, ein Film voller Höhepunkte. Thomas Imbach, was hat Sie an dieser Frauenfigur denn überhaupt interessiert?
Mary hat eines Tages bei mir angeklopft. Ich kann es nur so sagen, ich kannte die Figur schon aus der Schule von Schiller, aber ich kannte sie nicht gut und ich war mir auch klar, dass ich mich nicht an Schiller, an dieses Pathos halten wollte, habe dann nach etwas gesucht und bin bei Buch von Stefan Zweig gelandet, ja, und mit dieser Innenansicht von Mary Zweig macht sich auf die Suche nach ihren Passionen, ihren Leidenschaften, ist das ganze Projekt erst ins Rollen gekommen, ja. Also ich habe nicht ein Drehbuch nach Zweig geschrieben, sondern er war mir so quasi ein wichtiger Begleiter, weil es gibt sehr viel Material zu Mary Queen of Scots, fast zu viel Material, um einen Film zu machen. Man muss sehr stark reduzieren. Und Zweig hat mir dabei geholfen, stets das Wesentliche im Blick zu halten. Ja, sein Blick war ein sehr unterschiedlicher Blick zur angelsächsischen Literatur, weil da ist Mary eher ein zweifelhafter Charakter und stand in den letzten 20 Jahren meistens im Schatten von Elisabeth.
Die Figuren, die kennt man ja. Das ist der Zickenkrieg, den ich zu Beginn erwähnt habe, also die zwei Königinnen, die sich bekämpfen. In ihrem Film ist es tatsächlich nur eine Zicke. Mary Stuart bemüht sich ja sehr um ihre Cousine. Und überhaupt bekommt man den Eindruck, sie mögen diese Figur, sie mögen diese Frau. Und es ist keine historische Figur, es ist, man könnte sagen, eine moderne junge Frau.
Ja, ich habe mich am Anfang auch damit beschäftigt, eine zeitgenössische Adaptation zu machen mit dem Stoff. Bin dann aber klar geworden, dass es sich lohnt für mich, eine etwas Eigenes im Genre des Kostümfilms zu machen. Und habe mich entschieden, wirklich die Geschichte ganz reduziert zu erzählen in Bezug auf Licht, reduziert in Bezug auf, also wirklich einen Zugang über die Hintertreppe, ohne die ganzen repräsentativen Szenen, also ohne das Fernsehen des 16. Jahrhunderts, ja. Und es war von Anfang an klar, dass es ein Film ist, der sich konzentriert auf Schauspieler, ja. Und auch die Kamera war auch das Konzept, dass die Kamera eigentlich immer mit den Schauspielern unterwegs ist und es gibt keine die großen Kranfahrten, es gibt nicht das Pompöse, ja.
Ein sparsames Kostümdrama. Gabriela Keggi, wie hat es denn auf Sie gewirkt, dieses sparsame Kostümdrama? Was bleibt in der Erinnerung von diesem Film?
Also was ich besonders toll dran finde, was ich abgespeichert habe, sind genau diese starken Gegensätze. Ich finde, er ist einerseits streng, der Film, er hat aber eine, also streng in der Form, er ist klar, die Briefe, die Landschaften, die Puppen, so die verschiedenen Ebenen. Dann andererseits aber diese ganz verspielten Augenblicke, es hat auch immer wieder liebenswerte Komik, oder sei es die Szene mit den Puppen, die immer wieder auftaucht, sei es die Verstorbenen, der Verstorbene, der plötzlich wieder erscheint. Das finde ich alles ganz toll. Und auch, was ich schön finde, ist der Gegensatz innerhalb von dieser Schauspielerin, Camilla Rutherford, so eine lange, zerbrechliche, grazile Gestalt und sie hat eine Stimme wie ein Stallknecht. Besonders wenn sie Französisch spricht.
Sie haben eine Form gefunden, um mit dem Vorhandenen an Material, an Landschaft, an Gebäuden und Kostümen etwas Stilisiertes zu inszenieren. Wir sind dieses Opulente gewohnt, das Sie angesprochen haben, eben das Fernsehen, sei es nun das Fernsehen des 16. Jahrhunderts. Haben Sie aus der Not eine Tugend gemacht, aus dem fehlenden Budget, oder ist diese Stilisierung wirklich das Knochentrockene, das Sie vor den Augen haben?
Man kann das so abgekürzt sagen. Es war mir von Anfang an klar, dass ich aus der Schweiz heraus nicht einen opulenten, großen Kostümschinken machen kann. Aber es war auch nie meine Absicht, das zu tun. Ja, die Wahl, einen Kostümfilm zu machen, hat auch damit zu tun, dass ich gleich von Anfang an das auch mitgedacht habe, mit unseren Mitteln einen Film zu machen. Ja, von dem her ist es schon mehr als nur Not, eine Tugend aus der Not gemacht, sondern es ist eigentlich quasi ein Genre für sich selber neu finden, ja. Und was mich schon gereizt hat, ist, dass ich in den letzten 10 Jahren eigentlich die Kostümfilme meistens mich eher gelangweilt haben, wenn ich das Scheinwerferlicht auf dem Gesicht der Schauspieler sehe. Und meine Referenzfilme gehen schon eher zurück so auf die Stummfilmzeit, zum Beispiel die Passion von Jeanne d'Arc oder auch Tarkovskis Andrei Rubilov. Und auch Barry Lyndon, das sind so meine persönlichen Meilensteine, ja. Nicht, dass ich mit denen mithalten wollte, das wäre vielleicht auch vermessen, aber dass es darum geht, innerhalb eines Kostümfilms quasi zu einer persönlichen Verbindlichkeit und Nähe zu kommen und auch zu einer gewissen Authentizität, ja.
Ich kenne das zum Beispiel aus der französischen Schule, also diese Reduktion, die man im Stummfilm schon eingesetzt hat, die hat eigentlich in Frankreich die Tradition bewahrt. Viele französische Filme, die sich um historische Stoffe drehen, spielen in historischen Gebäuden mit historischen Kostümen, aber ansonsten eher theatralisch, also karg und reduziert. Sie gehen aber einen Schritt weiter und eine meiner Lieblingsszenen im Film illustriert das ziemlich perfekt. Es geht um die Abfahrt der kleinen Mary. Also Mary muss weg aus Schottland. Die Mutter schickt sie nach Frankreich, um sie eben in Sicherheit zu wissen. Und sie verabschiedet sich von der Kleinen. Und statt dass nun die ganze Überfahrt und die Reise gezeigt wird, spielt Mary am Rand des Sees mit einem kleinen Modellboot. Sie zieht das ein bisschen durchs Wasser und nach dem nächsten Schnitt ist sie in Frankreich. Das ist eine perfekte Transition, könnte man sagen. Und gleichzeitig ein wunderbares Bild dafür, wie sie eben arbeiten mit dieser Reduktion.
Ja, da habe ich es geschafft, auch innerhalb der Szene wirklich so Sprünge zu machen. Bei anderen Szenen habe ich, also wir haben ja einen großen Teil des Films in der Schweiz gedreht, Château Chillon und Romain Moitier. Hingegen war es mir ein Anliegen, auch die schottische Luft im Film zu haben. Und ich habe dann selber einige Aufnahmen in Schottland gemacht von Schlössern oder Ritten oder auch inneren Bildern von Mary, wo ich auch solche Transitionen versucht habe, auch im inneren Bereich, in der inneren Landschaft von Mary hinzukriegen. Ja.
Da fallen mir Landschaftseinstellungen ein, die schon verblüffen. Eine Kamera im schottischen Hochland, wenn es denn im schottischen Hochland ist, die ganz tief, fast am Boden unten ist. Und ich hatte im Moment das Gefühl, jetzt beiße ich ins Gras.
Oder es gibt nasse Füße.
Ja, das sind Ihre eigenen Aufnahmen. Da genau. Waren Sie Ihr eigener Kameramann. Es gibt noch einen weiteren Kunstgriff in dem Film. Gabriela Keggi hat ihn angesprochen. Das ist das Puppenspiel. Sie setzen das Theater im Theater ein, das man von der Shakespeare-Bühne kennt. Es ist ein Puppenspieler da, der eigentlich dem Volk im Film die Situation so einfach wie möglich erklären möchte. Und wir hören da kurz rein. Es sind diese beiden Puppen, also die beiden Königinnen, die sich gegenseitig einmal Maß nehmen, könnte man sagen.
Oh, Elisabeth.
Quoi? Ça alors, qui est-ce?
Je suis la reine.
Quoi?
C'est impossible, je suis la reine. Je suis la reine de France.
Ah, fallait le dire tout de suite. Je suis la reine d'Angleterre, enchantée.
Et je suis la reine d'Écosse aussi.
Eh bien, ma chère, vous êtes en France, hein? Vous y resterez. Quoi? Pourquoi riez-vous?
C'est que, justement, j'avais l'intention de venir.
Diese Szene, die kennen wir in modernen Filmen, wenn plötzlich der Nachrichtensprecher eingeschnitten wird, der uns sozusagen up-to-date bringt. Also wenn in irgendeinem Actionfilm, in einem Hollywoodfilm irgendwas passiert ist, von dem wir nicht alles wissen, dann schneidet die Kamera auf den Fernsehsprecher und er erklärt das. Das hier ist ganz anders, viel eleganter, viel hübscher und viel verspielter, aber als Szene doch nicht ganz einfach zu inszenieren, oder?
Ja, ich muss so sagen, die Puppenspieler-Szenen sind die einzigen exklusiv erfundenen Szenen, ja, im Film. Sonst basiert eigentlich alles auf Legenden oder wahren Geschichten. Rizzio ist auch eine wahre Figur, auch dass er Sänger ist.
Aber das ist der Puppenspieler.
Genau, Rizzio, der Puppenspieler. Und uns ging es einfach darum, aus den Schlossmauern auch herauszukommen und auf ein einfaches Mittel des Geschichtenerzählers von damals zurückzugreifen. Aber das Besondere ist schon, dass Rizzio eine Figur ist im Film, die sehr nahe zu Mary steht. Und deshalb war er mir auch so wichtig, weil mit seiner Ermordung bricht für Mary wirklich zum ersten Mal völlig der Boden unter den Füßen weg. Und deshalb wollte ich aus dieser Figur mehr als eine Nebenfigur machen. Ja, ich hatte dann das Glück, mit Mehdi Deby einen sehr tollen Schauspieler zu finden, der auch toll war mit Puppen und so. Und er hat mir mit einem YouTube-Video das mit zwei Ballonen vorgespielt, während der Theater gespielt hat in Ramallah, und ich war sofort begeistert über diese Art von, wie er das interpretiert hat. Und so war es eigentlich nicht sehr schwierig, tolle Szenen daraus zu machen mit so einem tollen Schauspieler.
Sie hören Reflexe mit Thomas Imbach zu seinem Film Mary, Queen of Scots, und wir haben eben über das Puppenspiel im Film gesprochen. Das Puppenspiel ist ein Ausdruck des Humors, das Sie im Film haben. Es ist ein historisches Drama. Die Mary, die Sie zeigen, ist aber trotzdem auch eine moderne Frau. Es gibt große Tragödien in ihrem Leben und Sie schaffen es im Film immer wieder, Komik einzubringen. Wozu das?
Ist schwierig, das generell zu beantworten, aber es war von Anfang an klar, dass dieses Schicksalsdrama, dass man das nicht quasi tranig oder schwermütig erzählen kann, sondern das, also Humor, und das habe ich auch bei Cami gefunden, bei der Hauptdarstellerin. Das hat sich an vielen kleinen Details jeweils entzündet und ich habe den Humor gefördert oder zugelassen, weil Nur so wird auch die Tragik interessant und lebendig. Und was ich am Anfang gesagt habe mit dem Pathos von Schiller, eben, ich habe mich von Anfang an eigentlich von dieser Art von Bühnenhaftigkeit, auch von wie man Mary so kennt. Ich meine, man muss auch sehen, dass Mary im modernen Kino noch nicht angekommen ist. Ja, der letzte Film mit ihr in einer Hauptrolle, der stammt von 1971. Ja, und seither war sie immer in Nebenrollen in Elisabeth-Filmen oder es gab Fernseh- oder Theaterbearbeitungen. Ja, und meistens bei allen Filmen oder Fernsehbearbeitungen werden eben, wie Sie am Anfang gesagt haben, die beiden Königinnen wie Löwin in die Arena geworfen. Da gibt es einen Zweikampf. Und ein ganz wichtiger Strang in meinem Film ist quasi diese Obsession, dass Elisabeth gar nie leibhaftig auftaucht, dass sie zu einer inneren Figur, zu einem Schatten von Mary wird. Ja. Und das fand ich für einen Film im 21. Jahrhundert ganz wichtig, dass das authentisch eigentlich erzählt wird. Zwei Königinnen, die sich zeitlebens so nahe stehen, so ein intimes Verhältnis haben, sich aber nur kennen über Briefe und vom Hören sagen. Und sich aber gleichzeitig nie die Chance bekommen, in die Augen zu sehen oder sich zu begegnen.
Also Sie sind mit einem historischen Stoff unterwegs, erzählen die Geschichte in einer herrschaftlichen Kulisse mit wunderschönen Kostümen, einem verführerischen Licht. Und jetzt reden wir noch über den Soundtrack, der dazugehört. Man würde annehmen, die Geschichte 1560 spielt sie. Da böten sich eigentlich zwei große englische Komponisten an, Thomas Tallis und William Byrd, dass die Musik da irgendwie gesungen, irgendwelche Motetten oder sonst wenigstens intime Lautenmusik, dass sie das auswählen würden, nichts von dem. Der Film beginnt gleich mit dem Soundtrack und das ist eben so.
J'ai peur, me laisser.
Tu ne dois pas.
Merci d'être resté avec moi.
Ja, Mary steht eben kurz vor ihrer Hinrichtung, betet und richtet ihre Sachen nochmal, redet mit ihrer Vertrauten. Dazu Thomas Imbach ein zitterndes Akkordeon, das sich nicht darauf einlassen kann, was für ein Rhythmus, was für eine Tonart. Es ist definitiv neue Musik.
Ja gut, es ist die Geschichte, bis ich zu diesem Sound gefunden habe, hat wirklich einen relativ großen Umweg gebraucht. Ich wäre nie im Leben darauf gekommen, Musik aus dem 20., also klassische Musik aus dem 20. Jahrhundert für Mary zu verwenden. Ich habe auch relativ schnell gespürt, dass Musik von Komponisten, die Sie genannt haben, aus dem 16. Jahrhundert, die ganze Renaissance-Musik, dass ich damit nicht umgehen kann, dass ich schlicht, dass ich wahrscheinlich auch diese Musik zu wenig kenne, um mit ihr arbeiten zu können. Und auch diese Stimmung, wo wir vorher gesprochen haben, über den Humor, dass diese Musik uns in auf wieder so einen Pathos hinaufhebt, der eigentlich den Zugang zur Figur, zu Mary, den ich schaffen wollte, eher versperrt als ermöglicht. Ja. Und ich habe mit einer Musik begonnen, ganz persönlich. Ich habe plötzlich ein Album von Miles Davis in der Hand gehabt, die Complete Bitches Brew Sessions, also ein Album, wo es elektrische Musik, improvisierte Musik von Miles, die aber nicht sehr stark nach Jazz tönt, sondern sehr auf Sounds aufgebaut ist. Ich habe mit dieser Musik begonnen zu arbeiten. Das hat auch sehr gut funktioniert, bis ich nach der ersten Vorführung meine Verleiherin rückwärts aus dem Kino gelaufen ist und gesagt, so geht's gar nicht, mein Junge. Und ich habe gespürt, dass die Musik ist toll, aber ich schließe einen Teil des Publikums aus damit, ja. Und bin dann enttäuscht nach Hause gefahren und im Auto habe ich zufällig so eben Sounds gehört. Bin dann kurz angehalten und habe erfahren, dass das Musik ist von Sofia Gubaidulina, die letzten Sommer in Luzern Composer in Residence war. Und bereits am nächsten Tag hatte ich über Amazon dieses Album, wo dieses Akkordeon herkommt, runtergeladen, weil diese CD, die gibt's nirgends zu kaufen. Das ist eine ganz kleine Produktion in einer Kirche in Rostock aufgenommen mit einem finnischen Akkordeonisten. Und zwei Tage später hatte ich eigentlich eine neue Version des Films mit dieser Musik, skizzenhaft noch, aber ich habe sie dann den Fernsehredakteuren vorgespielt und ich habe gemerkt, es ist sofort irgendwie alles funktioniert in dem Sinne zugänglicher und besser. Ja. Ich habe dann aber sehr viel mehr mich noch in ihr Werk vertieft. Ich habe auch mit ihr Kontakt aufgenommen und die Frau Gubaidulina hat uns ausgerichtet, ja, sie findet das toll, aber sie ist jetzt über 80 und möchte noch weiter komponieren, aber ich soll doch bitte mit ihrer Musik weiterarbeiten. Das habe ich gemacht und ist für mich sehr inspirierend, mit bestehender Musik zu arbeiten, also, weil ich als Regisseur dann sehr viel freier bin, als wenn ich Musik komponieren lassen möchte, wo das kann auch sehr spannend sein, aber ich gebe zu, es kann auch sehr aufwendig sein, bis man eine gemeinsame Sprache findet. Und so konnte ich mich in aller Ruhe wirklich in ihr Werk vertiefen. Und was mich vor allem überzeugt hat bei ihrer Musik, ist, dass ich so eine Stimmung gefunden habe, die einfach stark mit Marys Innenleben korrespondiert, wo ich gemerkt habe, dass sie macht eigentlich der Sound dieser Seelenlandschaft, den vertont sie, ja. Und das fand ich toll.
Jetzt kann man Filmmusik einsetzen als eben zum Stimmung machen, zum etwas illustrieren, begleiten, auch um die Atmosphäre zu verstärken. Oder aber, so wie Sie es machen, Sie wählen eigentlich die Musik als eigene Erzählform.
Ja, das hat auch damit zu tun, wie ich es gesagt habe, dass ich finde es sehr schwierig, es können die wenigsten Filmkomponisten zu bestehenden Bildern etwas komponieren, weil meistens denkt man zu viel und man versucht, eine Szene zu stark zu beeinflussen. Wenn ich mit Musik, die besteht, arbeite, bin ich diesen Versuchungen auch ausgesetzt, aber ich kann sie besser kontrollieren. Ja? Und das heißt, die Musik kann stärker ihr Eigenleben entwickeln, aber man muss sehen, es ist trotzdem immer eine Beeinflussung gegenseitig da. Und natürlich brauche auch ich die Musik zu einer emotionalen Verstärkung einer Szene zum Erzählen. Es ist vielleicht einfach viel weniger illustrativ, als man das vor allem jetzt von Kostümfilmen gemeinhin kennt. Ja, und das war von Anfang an, habe ich mich schon gesträubt. Man hätte einen ziemlichen klassischen Score bauen können, der den Film wahrscheinlich noch etwas schmissiger gemacht hätte.
Aufmotzt.
Aber das war mir dann irgendwie zu schade, ja. Und man muss, die Musik ist wirklich, es gibt also das Bonmot, dass 50% am Schluss eines Films ist die Musik, ja. Obwohl man ein Hundertstel der Zeit damit verbringt, ja.
Also ich habe mir ein paar der Emotionen aufgeschrieben. Immer dann, wenn die Musik wirklich so sich ins Bild hineingießt und die Leute auch still sind. Also es wird ja selten drüber geredet. Es ist zum Beispiel in Momenten von Schmerz, von Aufruhr, von Unruhe, von Wut, Zorn, Rache, Widerschmerz, Grauen, Angst, Enttäuschung.
Ich glaube, das sind alles tolle Begriffe für Mary, ja, für unsere Hauptfigur. Und ja, es würde mir nie in den Sinn kommen, jetzt Musik quasi unter einem Dialog so als Begleitung, ja, sondern sie muss dann wirklich zu ihrem eigenen, es ist dann eine eigene Stimme, die sich erhebt und der man auch zuhört, ja. Mhm.
Aber es gibt dann eben auch noch eine andere Szene, wo die Musik genauso eine wichtige Funktion hat und etwas Wunderschönes erzählt.
Farewell, my lady.
Es ist verblüffend für mich, diese Art von Musik, die erzeugt Bilder im Kopf und ich kenne die im Kino eigentlich nur aus Zeichentrickfilmen. Sonst traut sich niemand mit solcher Musik zu arbeiten, weil sie schlicht die Bilder überlagern würde. Sie haben den Mut gehabt.
Was passiert da?
Also gut, das ist eine Szene, eigentlich eine Liebesszene, ja. Die wird vor allem erzählt über so einen Gang im Moos. Und
den Berg hinauf?
Genau. Und da habe ich länger wirklich gesucht und gepröbelt. Und ich fand vor allem die Steigerung in der Musik, mit der Steigerung in der Szene hat für mich, es ist schon ein Höhepunkt im Film, ja, es ist nicht klassisch, dieser Einsatz, das würde es nicht vertragen, ja, jetzt über zwei Stunden ständig so, es ist ein Höhepunkt und steht so auch solitär da im Film, aber ich finde, ich kann es nicht letztlich begründen, es war, hat einfach für mich dann gestimmt für diese. Es geht auch um die erste sexuelle Begegnung von Mary mit Bothwell und es ist so ein Ausbruch der Leidenschaft. Und
also sie sind zusammen im Bett, muss man wirklich sagen, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Sie sind zusammen im Bett, sie schlafen miteinander. Sie hat zum ersten Mal vermutlich in ihrem Leben einen richtig schönen Orgasmus. Sie ist total beglückt. Man sieht aber kein Bild, sondern eben das ist diese Wanderung den Berg hinauf. Also man hört auch nichts mehr außer die Musik. Als Umsetzung davon fand ich das wirklich wunderschön.
Ich muss sagen, ich bin kein Musikspezialist, ich bin Filmredaktor. Und wenn Sie mir die Musik heute vorgespielt hätten, ohne Zusammenhang, ich wäre nicht auf diesen Film gekommen. Aber die Szene, die habe ich in Erinnerung behalten. Also das Ganze wächst zusammen und das ist auch das, was für mich diesen Film dermaßen stark macht. All diese Elemente, wenn man sie beschreibt, die Abstraktion, die Kostüme, die Schauspieler, die moderne Frau, die Musik, das zusammenzufügen zu einem Ganzen, das funktioniert eigentlich nur im Kino. Und deswegen herzlichen Dank an Sie, Thomas Imbach, für diesen Film. Danke an Sie, Gabriela Kägi. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Aufforderung, gehen Sie diesen Film sehen. Es funktioniert wirklich nur im Kino. Man muss das alles beieinander haben. Und ich kann Ihnen versprechen, die Erinnerungen wird Sie nicht mehr loslassen. Das war Reflexe mit dem Schweizer Filmemacher Thomas Imbach zu seinem Film Mary, Queen of Scots, der jetzt im Kino läuft. Die Musik im Film stammt von der Russin Sofia Gubaidulina. Mit Thomas Imbach unterhalten haben sich Gabriela Kägi und ich, Michael Sennhauser.
Und auch eine Queen hörten sie in der gesuchten Tonspur. Die Queen, nämlich Elisabeth II., unterbreitet ihrer Mutter Rücktrittsgedanken. Sie befindet sich im Kreuzfeuer der Kritik, nachdem sie zu Dianas Tod zu lange geschwiegen hat. Queen Mum ist entsetzt und verweist auf die lange Tradition des englischen Königshauses. Die Szene stammt aus dem Film The Queen von Stephen Frears aus dem Jahr 2006 mit der wunderbaren Helen Mirren als Queen Elizabeth II.
You will have to talk to Lord Chamberlain about this.
No, I have.
I see.
Something's happened. There's been a change, some shift in values. When you no longer understand your people, Mummy, maybe it is time to hand it over to the next generation.
Oh, don't be ridiculous. Remember the vow you took?
I declare that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service.
Your whole life? That is a commitment to God, as well as your people.
But what if my actions are damaging the crown?
Damaging it? You're the greatest asset this institution has. One of the greatest it has ever had. No, no. The problem will come when you leave. But you mustn't think about that now. Certainly not today.
Oh, Mummy.
You must show more strength. Reassert your authority. You sit on this powerful throne in Europe. Head of an unbroken line that goes back for more than 1,000 years. Do you think any of your predecessors would have dropped everything and gone up to London because a bunch of hysterics carrying candles needed help with their grief?
Keep calm and carry on. Das war's für diese Woche vom Film. Auf Sennhausers Filmblog übrigens gibt's viel zu lesen von der Duisburger Filmwoche. Goodbye und auf Wiedersehen im nächstgelegenen Kino.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.